So, ja, ganz vielen Dank für die schöne Musik. Und ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Freue ich mich, dass ich wieder in Bern sein darf. Und möchte auch noch gerne zum Beginn beten. Herr Jesus Christus, schenke uns jetzt deinen Frieden, deine Ruhe. Dass wir jetzt auch alles beiseite legen können, was uns diesen Tag beschäftigt hat. Dass wir ganz zur Ruhe kommen und dass wir jetzt dein Wort hören, dein Wort verstehen. Schenke mir auch die richtigen Worte und gebe uns alle offene Herzen, dass wir auch dein Wort aufnehmen und umsetzen können. Amen. Ja, das Thema heute heißt, wie kann ich Menschen ändern? Und ich glaube, jeder von uns würde sehr gerne Menschen ändern können. Vielleicht den Ehepartner, die Kinder oder die Geschwister, Arbeitskollegen. Und es gibt ja immer wieder so viele Menschen in unserer Umgebung, die vielleicht uns Probleme bereiten oder die in Probleme stecken. Und das ist natürlich auch so in der Gemeinde. Aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach, Veränderungen zu bewirken. Wie Daniel schon gesagt hat, will ich mir das wirklich antun, andere Menschen zu ändern. Aber letztendlich ist es das Ziel eines jeden Briefes des Neuen Testamentes, Menschen zu verändern. Jeder Brief will uns in das Bild Jesu Christi verändern. Und jeder Brief des Neuen Testamentes hat meistens auch ein ganz konkretes Ziel. Oft gab es Probleme in der Gemeinde, die der Schreiber mit dem Brief korrigieren wollte. Irrlehrer, die in die Gemeinde eingedrungen sind. Ja, Leute, die in Sünde fielen oder eben Streitigkeiten in der Gemeinde. Und wir wollen uns heute speziell mit dem Philipperbrief beschäftigen. Was ist das Ziel des Philipperbriefes? Paulus wollte wieder die Einheit in der Gemeinde herstellen und sie zum gemeinsamen Kampf für das Evangelium ermutigen. Aber es gab noch ein weiteres Problem. Und zwar war eine Wurzel der Bitterkeit entstanden. Und wenn diese nicht ausgerissen würde, so hätte sie sich immer weiter ausgebreitet und schließlich dazu geführt, dass sich die Gemeinde irgendwann gespalten hätte. Und den Schlüsselvers, den finden wir in Philipper 4, Vers 2. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also es war der Streit zwischen der Evodia und die Syntyche. Und es ist eigentlich noch witzig, Evodia heißt Wohlgeruch und Syntyche heißt Zusammenfügung. Wenn man das jetzt wörtlich einsetzt, dann heißt das, die Wohlriechende ermahne ich und die Zusammenfügung ermahne ich. Und plötzlich konnten sich die beiden Frauen nicht mehr einander riechen und verursachten Trennung statt Zusammenfügung. Dabei lesen wir dann im nächsten Vers, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und mit meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Also diese Frauen, das waren Streiterinnen, Kämpferinnen für das Evangelium, die zusammen mit Paulus gedient haben. Und plötzlich hatten diese beiden Frauen nicht mehr die gleiche Gesinnung. Sie waren unterschiedlicher Meinung. Und der Brief sagt nicht, was die Ursache war. Man kann vielleicht sogar das richtige Ziel haben, aber sich trotzdem darüber streiten, was der richtige Weg dahin ist. Man kann sich darüber streiten, was ist die richtige Evangelisationsmethode. Man kann sich über viele Nebensächlichkeiten streiten. Und wie bewirkt nun Paulus Veränderung durch den Philipperbrief? Er fällt sicherlich nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern er bereitet die Gemeinde Schritt für Schritt vor, bevor er das eigentliche Problem angeht. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde diesen Brief studiert, dann wird sie wieder ganz neu Feuer bekommen. Wie kann ich Menschen ändern? Ich möchte dazu 7 Punkte aufzählen. Und der erste Punkt ist, bereit sein, sich selbst zu ändern. Also Daniel hat mich auch gefragt, geht es jetzt darum, andere zu verändern oder mich selbst zu verändern? Und ich glaube beides. Warum kommt es denn eigentlich zu solchen Streitigkeiten? Weil letztendlich jeder auf seinen eigenen Standpunkt beharrt. Ich habe Recht und der andere muss nachgeben. Und warum kann ich sehr oft nicht direkt das Problem ansprechen? Warum kann ich nicht einfach dem anderen sagen, was mich stört? Und der andere sagt, ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen und ich werde mich von nun ab bessern. Ich glaube, wir sind ja alle sehr sensible Pflänzchen. Und meistens, wenn uns jemand kritisiert, dann schalten wir ab. Oder sind beleidigt oder beginnen uns zu verteidigen oder gehen sogar zum Gegenangriff über. Ja, du bist doch auch nicht besser. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber unser natürlicher Mensch ist laut Bibel tot. Das sollten wir uns immer wieder auch in Erinnerung rufen. Und einen toten Menschen kann ich auch nicht beleidigen. Wäre es nicht besser zu sagen, ja, danke für den Hinweis, ich denke mal darüber nach. Auch wenn ich im Moment meine, der andere ist im Unrecht. Und dann in Ruhe daheim die Sache dem Herrn hinlegen und den Herrn fragen, ist das wirklich so, was der andere sagt? Watchman Nee, der hatte mal die Größe, als ihn jemand erbost anrief und ihm zu Unrecht alle möglichen Dinge an den Kopf warf, dass er geduldig zuhörte und sich noch für den Anruf bedankte. Ich glaube, das größte Hindernis für Veränderung ist das, dass man nicht darüber reden kann. Und so bleibt vieles in der Gemeinde unbereinigt und irgendwann kommt immer mehr Sand ins Getriebe der Gemeinde. Philipper 2, Vers 3, den haben wir auch schon gehört, das ist auch so ein Schlüsselvers. In der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Also wenn ich denke, dass ich besser bin als der andere, werde ich nicht bereit sein, etwas vom anderen anzunehmen. Und wenn ich denke, dass ich besser bin als der andere, wird auch der andere nicht bereit sein, etwas von mir anzunehmen. Es heißt hier, wir sollen nicht einmal den anderen auf gleicher Augenhöhe begegnen, wir sollen ihn sogar noch höher achten als uns selbst. Und andere Menschen zu ändern, heißt zuerst einmal, sich selbst zu ändern. Meistens sehen wir ja sehr genau die Fehler des anderen, sind aber blind für unsere eigenen Fehler. Deswegen sagt auch Jesus in der Bergpredigt, wir sollen zuerst den Balken aus unserem eigenen Auge ziehen, bevor wir den Splitter aus dem Auge des anderen herausziehen. Und das ist eigentlich schon komisch, warum habe ich einen Balken im Auge und der andere nur einen Splitter? Hat der andere nicht auch einen Balken? Ja, der große Unterschied ist, ich selbst kenne meine ganzen Fehler. Ich kenne den ganzen Balken, der in meinem Herzen ist. Aber von dem anderen, da sehe ich nur einen ganz kleinen Teil von seiner Persönlichkeit. Da sehe ich nur den Splitter. Und diesen Balken kann ich herausziehen, wenn ich einfach mein eigenes sündhaftes Herz erkenne, wenn ich meine Sünden dem Herrn bekenne. Und wenn diese Sündenerkenntnis echt ist, dann ist auch die Demut echt. Und wenn diese Demut echt ist, dann bemerkt das auch der andere und ist auch bereit, etwas von mir anzunehmen. Und bereit sein, sich selbst zu ändern, heißt auch, dem anderen zuzuhören. Nicht jemand schon von vornherein in eine Schublade stecken, sondern auch einmal versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Bevor wir direkt mit einem Menschen über ein Problem reden, sollen wir zuerst einmal mit Gott über diesen Menschen reden. Und das heißt ganz konkret, für diesen Menschen beten. In Philipper 1, ab Vers 3, schreibt Paulus, ich danke meinen Gott, bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also Paulus dankt für die Gemeinde bei jeder Erinnerung für sie. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen neigen dazu, vor allem immer das Negative, die Probleme am anderen zu sehen. Und dabei übersehen wir das viele Gute, für das wir eigentlich dankbar sein können. Bei Paulus war es so, Gott hat in Philippi gewirkt, Menschen sind zum Glauben gekommen. Paulus gründete auf europäischem Boden die erste Gemeinde. Die Philipper waren mit Paulus eng verbunden. Sie nahmen Anteil an seinem Leiden, sie unterstützten ihn finanziell. Sie haben sogar ein Mitglied aus ihrer Gemeinde, den Epaphroditus, zu Paulus als Diener gesandt. Sie waren evangelistisch aktiv. Ist das nicht ein großer Grund zur Dankbarkeit? Und Paulus betet für alle mit Freuden. Das heißt, er betet auch für diese Glaubensschwester mit Freuden, die jetzt in diesen Problemen, in dem Streit stecken. Und wir können eben Veränderung durch Gebet bewirken. Gerade dort, wo wir im Moment mit Worten nichts erreichen können. Glauben wir das? Beginn doch einmal für die Menschen zu beten, die dir Probleme bereiten. Beginne doch einmal für sie zu danken. Und wenn wir mit dem Danken beginnen, dann verändert sich unsere Beziehung zu ihnen. Wir sehen sie in einem anderen Licht. Wir sehen sie nun mit den Augen Christi, der auch für ihre Sünden gestorben ist und sie liebt. Und nun beginnen wir, diese Menschen zu lieben. Und diese Liebe, die Paulus für diese Gemeinde hat, die wird auch spürbar. Kapitel 1, ab Vers 7 schreibt er: So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also die Gemeinde wusste, Paulus liebt sie und ist dankbar für diese Gemeinde. Und Paulus sprach das auch im Brief aus. Ich glaube, das fällt uns auch extrem schwer, oft auch mal so etwas auszusprechen. Auch jemand eigentlich mal konkret Danke zu sagen oder zu sagen, ich liebe dich. Sehr oft loben wir jemanden nur auf die schwäbische Art. Nicht schimpfen ist Lob genug. Das heißt, solange man nichts sagt, ist es schon gut. Aber diese Liebe, diese ist ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Und das ist doch ein ganz zentraler Punkt. Sehr viel Veränderung können wir durch Liebe und Wertschätzung bewirken. Und von einem Menschen, der mich liebt, bin ich eher bereit, etwas anzunehmen. Also das war der zweite Punkt. Ich rede nicht mit dem Menschen, ich rede mit Gott und dadurch verändert sich meine Beziehung zum Menschen. Kommen wir zum dritten Punkt. Und der heißt, bereit sein, loszulassen und die Sache dem Herrn übergeben. Und wir Menschen sind unterschiedlich und es müssen auch nicht alle so sein wie ich. Und wenn wir denken, dass wir Menschen ändern sollten, müssen wir uns zuerst einmal auch fragen, ist das unser Auftrag? Und vielleicht ist es gar nicht unser Auftrag, den anderen zu ändern, sondern ihn zu ertragen. In Epheser 4, Vers 2 heißt es, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Also wir sollen den anderen nicht nur ertragen, wir sollen dies sogar in Demut, Sanftmut, Langmut und mit Liebe tun. Oder in Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also weil Christus mir vergeben hat, soll ich den anderen ertragen und vergeben. Wir müssen auch nicht Menschen immer ändern. Zum Beispiel ist es ganz interessant, in Philipper 1, Vers 15 schreibt Paulus: Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir, meinen Fesseln, Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es als Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Also Paulus hatte die Größe, dass er sogar das richtige Handeln tolerierte, wenn es auch aus falschen Motiven heraus geschieht. Er konnte sich sogar freuen, wenn das Evangelium verkündigt wird, selbst wenn es aus Neid, Streit und Eigennutz geschah. Und Paulus kannte vor allem die Sache loslassen und dem Herrn übergeben. Philipper 1, Vers 6 finden wir so ein Schlüsselvers. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also Jesus Christus verändert uns. Er selbst, er wird sein Werk in uns vollenden. Und Jesus kommt auch ohne uns zu seinem Ziel. Philipper 2, Vers 13 ist auch ein Spruch in diese Richtung. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und auf dieses Wirken Gottes können wir uns verlassen. Natürlich muss dazu auch jemand bereit sein, sich durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes verändern zu lassen. Also Gott benutzt auch erst in zweiter Linie andere Geschwister, uns zu verändern. Und oft ist es besser, wir gehen den Umweg über Gott, wir beten zu Gott und vertrauen darauf, dass Gott den Menschen ändert. Das macht Paulus auch in Philipper 1, ab Vers 9. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Paulus betet für sie um mehr Liebe und Erkenntnis. Und es braucht einfach Zeit, bis jemand in der Erkenntnis wächst und sich dann auch ändert. Und wir können nicht erwarten, dass jemand, der vielleicht gerade ein Jahr im Glauben lebt, sich genauso verhält wie jemand, der 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und Paulus fordert die Gemeinde auch auf, sich selbst zu prüfen. Er appelliert auch an die Eigenverantwortung. Und ich glaube, auch das ist wichtig. Jeder Mensch ist auch selbstverantwortlich für sich, für sein Leben vor Gott. Und manchmal müssen wir auch hier loslassen und Menschen, die nicht hören wollen, einfach auch ihren Weg gehen lassen, bis sie selbst merken, dass sie auf dem falschen Weg waren. Manchmal ist eben Beten und Abwarten besser, bis Gott selbst sein Werk vollendet hat. Jemand, der ein Ältester in einer eher sehr konservativen Brüdergemeinde war, hatte mal folgende Begebenheit erzählt. Und zwar kam ein Rocker, also so ein Halbstarker, zum Glauben und ging dann in diese Brüdergemeinde. Und da fiel er natürlich etwas mit seinem Äußeren aus der Reihe, und vor allem trug er immer noch so einen Ohrring im Ohr. Und dieser Älteste, der störte sich ein jedes Mal daran, wenn er den mit seinem Ohrring sah. Und immer dachte er sich, jetzt muss ich endlich mal dem was sagen, dass es mit dem Ohrring so nicht geht. Aber seine Frau, die pfiff ihn jedes Mal wieder zurück und sagte, du, das lass du mal schön bleiben. Nach einem Jahr war es soweit und dieser Rocker hat sich nun zur Taufe entschieden. Es wurde ein Gesprächstermin vereinbart und jetzt dachte sich der Älteste, aber jetzt, spätestens bei der Taufe, muss ich endlich etwas sagen. Aber siehe da, zu seiner Überraschung, erschien dieser junge Mann plötzlich ohne Ohrring zum Gespräch. Und dann fragte ihn so der Älteste, du, warum kommst du eigentlich in eine solch konservative Gemeinde wie zu uns? Und die Antwort war, weil ihr mich so akzeptiert habt, wie ich bin. Und da war er natürlich riesig froh, dass er nie etwas gesagt hatte. Abwarten und mit Gott darüber reden ist, glaube ich, keine so schlechte Methode. Und ich glaube auch, ein weiterer Punkt, das hat eben auch Daniel gesagt, Vorbild sein. Am meisten erreichen wir, wenn wir das vorleben, was wir vom anderen erwarten. Also gerade unser Lebenswandel ist eine Predigt ohne Worte. Und Paulus hatte eben diese Autorität, weil er das vorlebte, was er sagte und forderte. Er selbst war um das Evangelium willen im Gefängnis. Und er schreibt in Kapitel 1, Abvers 12, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Durch die Gefangenschaft des Paulus hat sich also das Evangelium auch im Kaiserspalast ausgebreitet und die Gemeinde wurde dadurch mutiger, auch selbst das Evangelium weiterzugeben. Paulus schreibt in Kapitel 3, Vers 17 sogar, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Paulus konnte von sich selbst sagen, dass er ein Vorbild ist und dass die anderen ihn nachahmen sollen. Und das war keine Überheblichkeit. Er lebte nicht mehr sich selbst. Er steckte alle seine Kraft in den Dienst. Er war ein Vorbild in der Liebe, im Gebet, im Dienst, im Leiden, in der Selbstverleugnung, in der Evangelisation. Und nun haben ihm das andere nachgeahmt. Und diese wurden auch wieder zu Vorbildern. Und so schreibt er weiter in Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Führung heißt letztendlich vorausgehen. Und ein guter Leiter zeigt sich daran, dass ihm jemand folgt. Und das klingt natürlich in der Theorie unendlich gut, in der Praxis ist das unendlich schwer, weil wir haben alle unsere Fehler und sehr oft verhalten wir uns gerade so im Eifer des Gefechts nicht richtig. Und jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, wo er gern Veränderungen bewirken will, und weiß, wie schwer das ist. Und doch ist unser Vorbild das, was Menschen am meisten prägt. Es gibt ja so einen Spruch, der sagt, man kann Kinder noch so viel erziehen, wie man will, am Ende machen sie es doch genauso wie die Eltern. Und Paulus erwähnt auch noch andere Vorbilder im Philipperbrief, zum Beispiel Kapitel 2, Abvers 20, den Timotheus, ein Beispiel für Selbstlosigkeit. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Und ein paar Zeilen weiter erwähnt er noch den Epaphroditus, der auch sein Leben gewagt hat für das Evangelium. Und über ihm schreibt er, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in euren Dienst für mich auszugleichen. Jeder von uns kann dem anderen ein Vorbild sein. Und wenn niemand vorangeht, dann müssen wir eben selbst beginnen, voranzugehen. Kommen wir zum fünften Punkt. Es ist dann auch immer wichtig, wenn wir jemanden verändern wollen, ihm das richtige Ziel aufzuzeigen. Bevor Paulus die Frauen ermahnt, zeigt er zuerst einmal der ganzen Gemeinde wieder das Ziel auf. Und ich glaube, das geht uns doch auch oft so im Glaubensalltag, dass wir sehr schnell immer das Ziel aus den Augen verlieren. Was ist unser eigentlicher Auftrag? Philipper 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Es ist dieser Appell um den Kampf für das Evangelium. Dass die Gemeinde fest zusammensteht, in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wäre das nicht wunderbar, wenn die Gemeinde eine solche Einheit hätte? Wenn sie so ein klares Ziel, eine klare Vision hat, wo sie hin will. Und wenn man dieses Ziel hat, dann ist auch jemand bereit, auch diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. In Philipper 2, Vers 1 heißt es auch weiter, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das der anderen. Es genügt aber nicht nur, auch ein Ziel auszugeben, das den Kopf anspricht. Dieses Ziel muss auch unsere Herzen ansprechen. Antoine de Saint-Exupéry sagte mal, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also wenn die Sehnsucht da ist, wenn diese Menschen auf das Meer hinaus wollen, dann ist das Schiffbauen das Ziel, das sie erreichen wollen, dann beginnen sie auch selbstständig zu arbeiten und selbstständig zu denken und handeln. Und wie weckt Paulus diese Sehnsucht? Er macht das, was ein guter Seelsorger macht. Biblische Seelsorge ist das Bemühen, die eigene oder fremde Seele in die richtige Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. So hat das mal Eberhard Platte definiert. Ein Seelsorger bringt die Seele wieder in die Verbindung mit Gott und löst sie von allen anderen Bindungen. Und das macht eben Paulus, dass er Jesus Christus ganz groß macht. Dass er aufzeigt, was Jesus für uns getan hat. Und er benutzt das stärkste Beispiel, um wieder zu erreichen, dass die Gemeinde dieselbe Gesinnung hat. Er redet von der Gesinnung Christi. Kapitel 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Es ist eigentlich unvorstellbar. Gott gibt seine Herrlichkeit auf, erniedrigt sich, Mensch zu werden. erniedrigt sich sogar so weit, dass er sich von den Menschen ans Kreuz schlagen lässt. Und wenn wir uns das bewusst machen, wie können wir dann noch hochmütig sein, eifersüchtig, streitsüchtig? Dann schreibt Paulus auch weiter: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch, vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus verweist auch auf die Gottesfurcht. Wir sollen unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken. Angst ist vielleicht kein so ein Mittel, um wirklich nachhaltig Veränderung zu bewirken. Sonst würde die Angst vor dem Tod dazu führen, dass sich alle Menschen mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen, und das tun sie ja meistens nicht. Wir verdrängen ja oft sehr lieber Angst. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass wir nicht nur immer einen Gott der Liebe predigen, sondern auch einen heiligen Gott, vor dem wir uns auch einmal verantworten müssen. Es ist auch ein weiteres Ziel, wo Paulus auch die Gemeinde im Philipperbrief hinführen will, die Freude. Der Philipperbrief ist der Freudenbrief. 14 Mal redet Paulus über die Freude oder sagt, dass er sich freut. Er befiehlt sogar: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und ich glaube, wir können und sollen trotz aller Schwierigkeiten und Probleme im Herrn Freude haben. Paulus hatte Freude, obwohl er im Gefängnis saß. Und immer wieder wiederholt Paulus auch diese Aussage. Zum Beispiel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Veränderung zu bewirken heißt, Geduld zu haben und immer wieder zu wiederholen. Das ist ja auch die Grundlage des Lernens, die Wiederholung. Und wie oft musste der Herr seinen Jüngern immer wieder die gleiche Lektion erteilen? Kommen wir zum 6. Punkt, die Ermahnung. Das Neue Testament spricht ja über 50 Mal von der Ermahnung. Kolosser 3, Vers 16 heißt es zum Beispiel: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und Paulus spricht in Philipper 4, Vers 2 das Problem direkt an. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Der Apostel benutzt zweimal das Wort ermahnen, um zu zeigen, dass er wirklich beide ermahnt. Weil wenn er nur gesagt hätte, die Evodia und die Syntyche ermahne ich, hätte wahrscheinlich wieder die Evodia gehört, ja, die Syntyche ermahne ich. Ich weiß auch nicht, was würdest du empfinden, wenn du da so in dieser Gemeinde gesessen wärst und dieser Brief würde laut verlesen würde. Ich glaube, die beiden Glaubensschwestern sind über beide Ohren rot geworden. Wir können uns natürlich fragen, ist das auch so der richtige Weg, so öffentlich von der Kanzel herab jemanden anzusprechen? Ich glaube, das ist sicherlich das letzte Mittel. Das bedarf auch sehr viel Autorität und Geschick, den richtigen Ton zu treffen, damit jetzt nicht der Streit erst eskaliert. In Matthäus 18, ab Vers 15, haben wir die Anweisung: Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also zuerst soll einmal die Ermahnung in einem Vier-Augen-Gespräch beginnen. Dann heißt es weiter, wenn ihr aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werden. Also nun sind 3 bis 4 Personen an dieser Sache beteiligt. Und dann heißt es weiter, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Ich glaube, diese Gespräche, die haben sicher im Vorfeld stattgefunden. Aber inzwischen war dieser Streit in der Gemeinde öffentlich bekannt. Und nun musste auch diese Sache öffentlich in der Gemeinde bereinigt werden. Und es ist auch die Aufgabe eines Leiters, solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. Auch wenn rote Linien überschritten werden, muss auch mal die Gemeindeleitung aktiv werden und gegebenenfalls auch Gemeindezucht üben. Aber ich glaube, Paulus gelang es auch, den richtigen Ton zu treffen. Paulus sagte nicht zu den beiden Frauen, jetzt hört auf mit dem Streit, streitet nicht mehr. Er hackte nicht auf dem Negativen herum. Und das ist ja eigentlich das, was wir am wenigsten vertragen, wenn uns ständig einer sagt, was schlecht an uns ist, wenn jemand an uns herumnörgelt, sondern er zeigt das Ziel auf. Sie sollen dieselbe Gesinnung haben im Herrn. Er macht letztendlich einen Appell zum Positiven. Richtet euch auf den Herrn aus. Und diese Ermahnung kann man leichter annehmen, weil wohl jeder von uns zugeben muss, dass er die Gesinnung des Herrn noch nicht zu 100% erreicht hat. Kommen wir zum letzten Punkt. Begleiten. Wir müssen vielleicht auch einen Menschen, den wir verändern wollen, auch ein Stück weit begleiten. In Philipper 4, Vers 2 sagt Paulus, die Evodia ermahne ich. Aber Ermahnung hat im Griechischen noch eine viel weitreichendere Bedeutung. Das heißt Parakaleo und das heißt eigentlich wörtlich jemand an seine Seite rufen, damit dieser ihm hilft, eben durch Ermahnung, durch Trost oder auch Beistand. Also der Parakletos, das ist eigentlich ein Helfer, ein Beistand, ein Anwalt, ein Fürsprecher. Und der Heilige Geist selbst wird ja als Parakletos, als Beistand bezeichnet. Also Ermahnung ist viel mehr, als nur an dem anderen rumzukritisieren. Es ist eine wirkliche Begleitung des Menschen, ein Hirtendienst. Und es genügt Menschen nicht nur das Richtige zu sagen, und sie machen das schon, sie brauchen auch Betreuung. Nach einer Bypass-Operation im Herzbereich werden ja die Menschen dazu aufgefordert, ihren Lebensstil zu ändern. Sie sollen aufhören zu rauchen, sich gesund ernähren, sportlich aktiv sein. Aber wie viel Prozent schaffen das wirklich? Wie viele Menschen ändern ihren Lebensstil, auch wenn sie wissen, wenn sie das nicht tun, werden sie vielleicht früher sterben? Eine Studie zeigte, dass nur 10% einen solchen Rat des Arztes wirklich umsetzen. Ja, was bringt es mir schon, ein längeres Leben zu haben, wenn ich dann vielleicht auf McDonald's verzichten muss? Aber wenn man einen Menschen nach einer Bypass-Operation begleitet und sie regelmäßig betreut, dann ändern 77% ihr Leben. Wenn man ihnen ganz konkret aufzeigt, wie ein anderes Leben aussehen könnte, wenn man ihnen auch das Ziel aufzeigt und ihnen zeigt, dass auch das neue Leben lebenswert ist, ja vielleicht sogar lebenswerter als vorher, wenn man sich gesünder und wohler fühlt, wenn man sie an die Hand nimmt und sie in einen Kurs zur Ernährungsberatung schickt, wenn sie gemeinsam mit anderen Patienten Sport machen, wenn sie sich in Selbsthilfegruppen austauschen, dann ändern sich mit der Zeit ihre Gewohnheiten. Und so ist es auch wichtig, dass man einen Menschen unter Umständen auch länger seelsorgerlich begleitet. Und genau diesen Auftrag gibt Paulus auch in Kapitel 4, Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, wir wissen nicht, wer dieser Gefährte war, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und mit meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Also dieser Gefährte sollte diesen Frauen helfen, sie begleiten, dass sie diese Dinge jetzt wieder bereinigen würden. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, wie ändere ich Menschen? Erstens, ich muss bereit sein, mich selbst zu ändern, Kritik annehmen können und in Demut den anderen höher achten als mich selbst. Zweitens, ich muss zuerst mit Gott über diesen Menschen reden, für ihn beten, für ihn danken, und dadurch bekomme ich auch von Gott die Liebe geschenkt, und diese Liebe strahlt diesen Menschen, strahle ich auch an diesen Menschen aus. Der dritte Punkt, ich muss loslassen können und die Sache dem Herrn übergeben können. Also ich kann über den Herrn gehen und der Herr wird diesen Menschen auch verändern. Viertens, ich muss ein Vorbild sein. Der andere beobachtet mich und er wird sich eher ändern, wenn er bei mir das sieht, wie das richtige Leben aussehen soll. Fünftens, ich muss den anderen auf das richtige Ziel hinführen. Und letztendlich ist das Ziel immer Jesus Christus. Seelsorge ist die Seele wieder in die richtige Verbindung mit Gott zu bringen. Sechstens ist die Ermahnung, dass ich dann auch mal in einem Gespräch auf den Punkt komme und vielleicht die Sache mal anspreche. Aber eben nicht auf den Negativen rumreiten, sondern auch wieder zeigen, wie es richtig ist. Dem anderen helfen, dass er die richtige Gesinnung, das richtige Denken findet, nämlich biblisch denken. Und siebtens, den Menschen begleiten, ihn betreuen und gemeinsam den Weg mit ihm gehen. Und letztendlich bekommen wir von Gott die Kraft, Veränderung zu bewirken, an uns selbst oder an dem anderen. In Philipper 4, Vers 13 schreibt Paulus, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wie oft versagen wir in unserem täglichen Leben, dass wir eben den anderen kein Vorbild sind, dass wir an dem anderen rumkritisieren, dass wir dem anderen nicht die Liebe schenken, dass wir auch nicht das Gute sehen, was im anderen Menschen ist, dass wir oft kleinlich sind. Herr, schenke doch uns doch diese Liebe, deine Größe, deine Weite. Und lass uns auch helfen, dass wir loslassen können, dass wir auch andere Menschen dir übergeben können und darauf vertrauen können, dass du mit einem jeden von uns ans Ziel kommst. Und auch mit einem jeden von uns in dieser Gemeinde. Amen.
Manfred, darf ich dich bitten, mit uns noch den Segen zu sprechen?
Herr Jesus Christus, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir haben die Fülle des Segens und wir dürfen aus dieser Fülle leben, aus deiner Fülle. Was ist das doch für ein gewaltiges Geschenk? Und Herr, ich bitte dich einfach, dass wir diese Fülle, diese Liebe, das, was du in uns wirken willst, dass wir das im Alltag entfalten können. Ich bitte für jeden von uns, dass wir die Freude, die du uns schenkst durch dein Wort, durch deine Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, dass wir das hinausnehmen dürfen in die Dunkelheit, in die Woche, dass wir auch deine Kraft, die wir durch den Heiligen Geist empfangen, gestärkt sein dürfen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche.